Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Das berühmteste Kunstwerk über und gegen den Krieg, Pablo Picassos Guernica, hängt in einem Museum in Madrid, jener spanischen Stadt, in der bis heute nichts Geringeres verhandelt wurde als die Frage von Krieg und Frieden. Und weil dieser noch weit entfernt scheint, hat sich das größte Verteidigungsbündnis der Welt noch einmal vergrößert und neu erfunden. Als Antwort auf den Angriff Putins, der so viel Leid über die Ukraine bringt und die ganze Welt in Unordnung. Russland hat die NATO verändert. Dabei ist Putin zwar das größte, aber bei weitem nicht das einzige Problem. Stefan Scharf berichtet aus Madrid.
Ein sichtlich stolzer Gastgeber, Spaniens Ministerpräsident Sanchez, freute sich über einen gelungenen NATO-Gipfel. Nur verhaltene Kritik gab es von ihm und anderen, dass Osteuuropa die Debatte dominiert hatte. Fragen der Migration und des Terrorismus standen erst am letzten Tag auf der Tagesordnung. Die NATO kümmere sich schon auch um den Nahen Osten, Nordafrika und die Sahelzone, so Generalsekretär Stoltenberg. Die Unsicherheit in diesen Regionen wirkt sich direkt auf die Sicherheit aller Verbündeten aus. Unser neues strategisches Konzept benennt den Terrorismus als eine unserer Hauptbedrohungen für die Sicherheit. Historisch war sicherlich eines der häufigsten Wörter, die die rund 2000 Journalisten in ihre Laptops tippten. Das neue NATO-Strategiepapier benennt Russland als größte Bedrohung. Die Konsequenz daraus, die Ostflanke in Europa wird gestärkt. Die schnelle Einsatztruppe soll in einem Jahr von 40.000 auf 300.000 Soldaten erhöht werden. Für die NATO eine Zeitenwende. Und er hat dieses Wort populär gemacht. Bundeskanzler Scholz zeigte sich bei seiner Abschlusskonferenz hochzufrieden. Und er sieht die Bundeswehr, die sich bereits in Litauen engagiert, für die neuen NATO-Pläne gut aufgestellt.
Wir haben mit unserer Ankündigung, eine Kampfbrigade exklusiv für die Verteidigung des Bündnisgebietes in Litauen bereitzuhalten, in der Allianz den Maßstab gesetzt.
Skepsis äußerte Scholz gegenüber Litauens Praxis, die bestehenden EU-Sanktionen auch auf den Verkehr zwischen Russland und der russischen Exklave Kaliningrad anzuwenden. Es handele sich um Verkehr zwischen zwei Teilen Russlands, sagte Scholz. Die EU solle sich nochmal damit befassen. US-Präsident Biden sprach abschließend auch von einem historischen Gipfel. Er sieht die USA wieder als echte Führungsmacht in der westlichen Welt. Russland habe die neue Geschlossenheit in der NATO erst möglich gemacht. Bei diesem Gipfel ging es darum, unser Bündnis zu stärken, die Herausforderungen unserer Welt, wie sie heute ist, und die Bedrohung der Zukunft zu erkennen. Und auch das gehört zu einer Gipfelbilanz. Großereignisse dieser Art rufen kaum noch Proteste hervor. In Madrid verloren sich ein paar Dutzend Demonstranten. Das Feindbild NATO zieht nicht mehr. In Spanien war das Bündnis lange Zeit nicht populär. Nun liegt die Zustimmung bei 80% der Bevölkerung.
Und über die neue Geh- und Entschlossenheit der NATO und wie Putin auf sie reagiert, habe ich vor der Sendung mit der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesprochen. Guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Wladimir Putin hat als Reaktion auf die NATO-Beschlüsse heute gesagt, passt auf, was ihr da macht in Schweden und Finnland. Wir werden das mit gleicher Münze zurückzahlen. Was glauben Sie, hat er vor?
Aus meiner Sicht mit Blick auf Finnland und Schweden nichts, weil diese Ankündigung, die hat es ja schon gegeben, als Finnland und Schweden als Gesellschaften entschieden haben, dass sie jetzt der NATO beitreten. Und das tun sie ja nicht, weil sie sich das irgendwie seit Jahren gewünscht haben, sondern Russland zwingt sie dazu, weil sie um ihre eigene Sicherheit, weil sie um ihren Frieden fürchten müssen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass dieser NATO-Gipfel, der aus meiner Sicht wirklich historisch war, eben Schweden und Finnland jetzt die Sicherheit gibt, dass sie auch den Schutz des gemeinsamen Verteidigungsbündnisses haben.
Wie geht es weiter in diesem Krieg? Der Bundeskanzler hat gesagt, der Westen werde die Ukraine weiter unterstützen, Zitat, so lange wie nötig. Was heißt das eigentlich? Können Sie konkret schildern, wie das Szenario aussieht, in dem ein Waffenstillstand möglich wäre?
Nein. Weil das hängt, und das ist die bittere Realität seit dem 24. Februar, das hängt von der russischen Regierung, vom russischen Präsidenten ab. Ich höre ja ganz oft, und zu Recht, ich kann das total verstehen, Mensch, versucht es doch mal mit diplomatischen Verhandlungen. Und das tun wir auf allen Ebenen. Und zwar als Allerwichtigstes, dass Zivilisten in diesen bombardierten Städten herausgeholt werden können, die sogenannten humanitären Korridore. Aber selbst da ist es nicht möglich für das internationale Rote Kreuz, was ja immer der neutrale Vermittler auch ist, eben diese humanitären Korridore wirklich in Größenmaßstab einzurichten. Oder auch die Frage, dass das Getreide nicht aus der Ukraine kommen kann. Da gibt es ja auch diese extremen Bemühungen der Vereinten Nationen, wo wir auch als Bundesrepublik Deutschland jetzt mit dem G7-Vorsitz ganz eng dabei sind. Selbst da sperrt man sich von russischer Seite. Und deswegen ist diese kaum erträgliche Situation da, dass man sich wünscht, wir könnten über eine Friedensverhandlung eintreten, aber die russischen Bombardierungen, die gehen ja unverzüglich fort. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, das hat der Bundeskanzler auch deutlich gemacht, wir können keinen Diktatfrieden akzeptieren, wo in der Hoffnung, dann wird es so nicht so schlimm werden, weil wir haben gesehen in Butscha, in vielen anderen Orten, was es eben bedeutet, wenn man dort russische Besatzung hat. Deswegen unterstützen wir die Ukraine, solange es nötig ist, damit die Menschen dort eben wieder in Frieden, aber auch in Freiheit und Sicherheit leben können.
Nun hat sich der Westen entschlossen, die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren bzw. sie darin zu unterstützen. Dann stellt sich immer wieder die Frage, wie ertüchtigt man die Ukraine, ihr Gebiet zurückzuerobern? Die Ukraine sagt, sie brauche dafür auch das, was der Westen bislang zu liefern kategorisch abgelehnt hat, nämlich Kampfpanzer. Die Spanier überlegen jetzt erstmals, deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Wird Deutschland dazu stimmen?
Wir sind in enger Abstimmung mit unseren Partnern, auch mit den Spaniern über diese schwierigen gemeinsamen Fragen. Ähnlich wie bei unseren Panzern ist es auch dort so, dass die seit ganz, ganz langer Zeit nicht im Einsatz sind. Und wenn wir weitere Unterstützung militärisch liefern, dann tun wir es in enger Abstimmung mit den gemeinsamen NATO-Partnern. Das betrifft alle Bereiche. Wir haben jetzt ja gerade bei dem NATO-Gipfel nochmal deutlich gemacht, dass wir weitere Haubitzen liefern, gemeinsam mit den Niederländern, weil es vor allen Dingen um Flugabwehr geht, um Artillerieangriffe, die gerade so große Schäden anrichten. Und ja, wir schauen ständig darüber, wie wir die Ukraine weiter unterstützen können, aber gemeinsam mit unseren Verbündeten, weil eben diese Geschlossenheit das so wahnsinnig Wichtige ist.
Aber ich will noch mal fragen, Frau Baerbock, wenn Sie das unterstützen, Sie schließen es nicht aus, oder? Weil das wäre ja ein Paradigmenwechsel, wenn NATO-Staaten nun Kampfpanzer lieferten. Stimmen Sie dem grundsätzlich zu? Oder ist das eine Linie, die Sie besser nicht überschreiten, um Putin nicht zu sehr zu provozieren?
Ja, diese Provokationsfrage ist eine Frage, die man immer wieder neu abwägen muss, weil man muss ja fragen, was ist der Umkehrschluss daraus, wenn man Sorge hat, man provoziert und dann passieren weitere Dinge und wir erleben, dass ganz furchtbare Dinge schon tagtäglich passieren. Aber ich werde jetzt nicht im Fernsehen Einzelentscheidungen treffen, die ganz schwierige Abwägungen sind, sondern wir besprechen diese Dinge gemeinsam mit unseren Verbündeten, gemeinsam in der Bundesregierung und gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern, zum Beispiel auch den Amerikanern, weil eben, Sie hatten es angesprochen, was sind die Szenarien, dort eben die Abstimmung der Militärexperten für uns auch wahnsinnig wichtig und zentral ist. Und natürlich gilt für unsere Regierung, so wie jede andere europäische Regierung, dass wir Verantwortung für unsere Bevölkerung zugleich tragen und daher auch deutlich gemacht haben, wir treffen keine Entscheidung, die dazu führt, dass wir selber in diesen Krieg involviert werden. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass wir sagen, aber deswegen legen wir die Hände in den Schoß, sondern wir müssen solidarisch an der Seite der Ukraine stehen. Und zwar, weil Sie es angesprochen hatten, nicht nur als Westen. Ich glaube, das ist echt wichtig. Es geht nicht darum, dass einzelne westliche Staaten sagen, so geht das nicht, sondern 141 Staaten der Welt haben deutlich gemacht, dass das ein massiver Bruch des internationalen Rechts ist, den kein Land akzeptieren kann, der an eine wertegeleitete Politik, an ein gemeinsames Miteinander, an internationale Regeln glaubt.
Wie steht es denn um die Geschlossenheit, die Sie gerade beschwört haben und die ja auf allen drei Gipfeln EU, G7, NATO jetzt wieder beschwört wurde? Die bröckelt doch allein schon beim Streit um die russische Exklave Kaliningrad. Werden Sie dafür sorgen, dass das von Litauen verhängte Transitverbot aufgehoben wird?
Auch da möchte ich einmal deutlich machen, dass es da keine Einzelentscheidung von Litauen gibt, sondern wir haben als Europäische Union gemeinsam unterschiedliche Sanktionspakete beschlossen. Diese Sanktionspakete betreffen Importe und Exporte nach Russland, durch Leitung entsprechend nicht. Und deswegen ist es jetzt so richtig und wichtig, dass die Europäische Kommission, die ja auch diese Sanktionspakete für uns alle als 27 Mitgliedstaaten koordiniert, dass die jetzt für eine gute Lösung sorgt.
Der Kanzler hat heute schon durchsickern lassen oder zumindest signalisiert, dass er dafür eine Deeskalation wäre. Also wenn das passierte, wäre das nicht ein Aufweichen dieser Sanktionen und ein Einlenken gegenüber Russland?
Nein, weil wir von Anfang an deutlich gemacht haben, dass es um Im- und Exporte geht. Es gibt ja auch die Hafenroute, die ja die ganze Zeit offen war. Aber in solch schwierigen Situationen, wo man eben nicht weiß, was am nächsten Tag passiert, finde ich, ist es immer wieder richtig und wichtig, dass reflektiert wird, wenn es zu Missverständnissen im Zweifel gekommen ist und dass gemeinsam dafür gesichert wird, dass unser Sanktionsregime hartes aufrechterhalten wird, dass uns die Puste nicht ausgeht, weil die Folgen vielleicht für unsere eigenen Volkswirtschaften so groß sind. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir dafür sorgen, dass dieser Krieg nicht in weitere europäische Länder hineingetragen wird.
Annalena Baerbock, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke ebenso.
Wie in diesen unruhigen Zeiten die NATO aus der tiefsten Krise fand, dazu hat Bettina Scharkus vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Wer erinnert sich noch an die Bilder vom Flughafen in Kabul, als verzweifelte Frauen und Männer sich an startende Maschinen klammerten, um rauszukommen aus Afghanistan und dann von den Triebwerken in den sicheren Tod stürzten? Vor fast genau einem Jahr war das der überhastete, katastrophale Abzug der alliierten Truppen aus Afghanistan. Das war der Tiefpunkt der NATO. Für alle Welt sichtbar das Scheitern des westlichen Militärs. Da brauchte es noch nicht mal die drastischen Worte des französischen Präsidenten Macron, der vor 2,5 Jahren dem Bündnis die Diagnose Hirntod gestellt hatte. Und jetzt, das marode Bündnis ist auferstanden. Die NATO zeigt sich geschlossen wie lange nicht. Präsident Putin bekommt das, was er verhindern wollte, ein starkes Verteidigungsbündnis, das sich geografisch erweitert und militärisch aufrüstet. Der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hilft der NATO heraus aus ihrer Identitätskrise. Das Militärbündnis braucht einen Feind, um zu funktionieren. Das optimale Feindbild hat der Kriegstreiber im Kreml geliefert. Ich bin überzeugt davon, dass die herrschende Clique in Moskau nur eins versteht, die Sprache der Härte, die Sprache der militärischen Stärke, so bitter das ist. Und doch, mir bleibt nach all den wohl inszenierten Gipfelbildern ein Kloß im Hals. Der Riss zwischen dem Riesenreich Russland und dem Westen, er wird nach dieser Woche noch tiefer. Wir steuern in ein neues Wettrüsten, vielleicht in einen neuen Kalten Krieg mit ungewissem Ausgang.
Die Meinung von Bettina Scharkus. Um Waffen, um mehr Waffen für diesen Krieg zu bekommen, belässt es die Ukraine längst nicht nur bei Appellen an westliche Staaten. Sie schiebt auch selbst einiges an und geht ungewöhnliche Wege, um Kriegsgeräte wie dieses anschaffen zu können, die ihr ganz besonders nützlich sind. Und wenn man weiß, dass türkische Drohnen vom Typ Bayraktar Millionen kosten, dann ist es umso bewundernswerter, dass ein Ukrainer es geschafft hat, diese nur durch Spenden zu finanzieren. Über ein geradezu hymnisch gefeiertes Flugobjekt, Wassili Golot.
Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди хватає народ, тепер нове слово знає цар.
Eine Ode an die Drohne. Bayraktar, die türkische Kampfdrohne, hat Kultstatus in der Ukraine. Sie gilt im Land als eine der effektivsten Waffen gegen die russische Invasion. Kann beispielsweise Panzer aufspüren und ausschalten. Das alles hat ihn auf eine Idee gebracht. Ich habe verstanden, dass es genau die Waffe ist, die die Menschen haben wollen und für die sie bereit sind zu spenden. Und so hat Serhii Pritula eine Spendenaktion gestartet für 3 Bayraktar-Drohnen. Eine kostet knapp 5 Millionen Euro. Pritula ist ein Star. Er war einer der bekanntesten TV-Moderatoren der Ukraine. Seit 2014 leitet er eine gemeinnützige Stiftung, unterstützt damit das ukrainische Militär bei der Verteidigung gegen Russland. Doch so groß wie jetzt war die Resonanz noch nie. Egal, wen wir hier fragen, fast alle sind Pritulas Aufruf gefolgt. Alle meine Freunde haben gespendet. Wir helfen unserer Armee. Seit Kriegsbeginn spende ich immer wieder für die Drohnen. Immer so viel, wie ich gerade habe. Anna Gvozdyar kümmert sich in der Stiftung darum, dass alles, was an der Front gebraucht wird, auch dort ankommt. Die breite Unterstützung für ihre Crowdfunding-Kampagne stehe symbolisch für die Haltung der ukrainischen Gesellschaft. Menschen verzichten auf Kaffee, auf Brötchen, haben dafür Geld für die Drohnen gespendet, weil sie daran geglaubt haben, dass wir es gemeinsam schaffen. Das war eine Art Test, wie viele wir wirklich sind im Kampf gegen Russland. Offensichtlich sehr viel. Nach 3 Tagen ist Geld für 4 Kampfdrohnen zusammengekommen, etwa 20 Millionen Euro. Als Pritula das verkündet, ringt er mit den Tränen. Ebenfalls gerührt zeigt sich der Drohnenhersteller, will das Spendengeld nicht annehmen, stattdessen 3 Drohnen kostenlos in die Ukraine schicken. All das hilft, aber den Krieg entscheiden, das betont Außenminister Kuleba mit Gips am Bein, kann die Ukraine nur mit schweren Waffen aus dem Westen. Jede Woche an Entscheidungsprozessen bedeutet mehr getötete Menschen und mehr besetztes Land in der Ukraine. Je früher wir das bekommen, was wir brauchen, desto schneller können wir die russische Armee im Osten aufhalten und dann unser Staatsgebiet zurückerobern. Mit militärischer Hilfe Russland besiegen, das will auch das Team um Serhii Pritula. Ein Einsatz, für den er sich mehr Unterstützung aus dem Westen wünscht. Scheut euch nicht, unsere freiwilligen Organisationen zu unterstützen, weil ihr denkt, oh Gott, ich könnte für etwas spenden, das tötet. Nein, verdammt, gebt uns etwas, das uns schützt. In der Ukraine herrsche seit dem 24. Februar eine andere Zeitrechnung, sagt uns Pritula zum Abschied. Sie wird nicht mehr in Stunden gemessen, sondern in Menschenleben.
Eine Geschichte von Wassili Golod, zu dem wir jetzt auch noch einmal schalten wollen, denn er muss uns erklären, was heute überraschte. Russland hat heute verkündet, die ukrainische Schlangeninsel zu verlassen, jenen kleinen, aber strategisch wichtigen Felsen im Schwarzen Meer, den russische Truppen gleich zu Beginn des Krieges besetzt hatten. Die Ukraine dagegen sagte dazu, man habe die Insel zurückerobert. Tja, Wassili in Kiew, wie ist es denn nun?
Russland geht ja sogar noch weiter und spricht von einer Geste des guten Willens. In der Ukraine heißt es darauf, dass eine Geste des guten Willens ein vollständiger Abzug vom Staatsgebiet der Ukraine wäre. Tatsächlich ist es wohl so, dass die Ukraine massive Angriffe gefahren hat auf die Schlangeninsel, auf die Militärtechnik dort, die Russland stationiert hatte. Diese Angriffe haben dazu geführt, dass Russland ihnen nicht standhalten konnte und diesen Rückzug angeordnet hat. Und bemerkenswert ist auch, dass westliche Waffenlieferungen durchaus zu diesem militärischen Erfolg der Ukraine im Schwarzen Meer beigetragen haben dürften.
Ich habe ja schon gesagt, dass es eine strategisch wichtige Insel ist, aber diese Schlangeninsel hat für die Ukrainerinnen und Ukrainer auch eine große symbolische Bedeutung.
Genau, es hat eine lange Vorgeschichte, die mit dem 24. Februar beginnt, mit dem Beginn der russischen Invasion der Großflächigen in die Ukraine. Damals ist das russische Flaggschiff, die Moskwa, vor der Schlangeninsel gewesen und soll die ukrainischen Soldaten zur Aufgabe aufgefordert haben. Und die Reaktion damals lautete, russisches Kriegsschiff, fick dich. Das ist inzwischen hat einen fast ikonischen Stellenwert in der Ukraine. Die Schlangeninsel ist auf Briefmarken abgedruckt. Die Moskwa, das Flaggschiff, wurde vor einigen Monaten versenkt, auch durch ukrainische Raketen. Und insofern ist der heutige Tag für die Ukraine militärisch sehr, sehr bedeutsam, diese strategisch auch wichtige Schlangeninsel befreit zu haben. Denn das öffnet die Möglichkeit, gibt die Hoffnung, dass Getreideexporte in den kommenden Wochen vielleicht wieder möglich sein werden. Da ist noch die Einschränkung, dass die Verminung der zentrale Punkt ist. Aber aus ukrainischer Sicht ganz klar ein militärischer Erfolg.
Danke für die Einschätzung. Wassili Golod aus Kiew. Für ihn lief sie gut, diese Gipfelwoche, konnten sich die USA doch als die präsentieren, die die westliche Welt verlässlich in die neue Zeit führen. Doch kaum war er auf dem Rückweg nach Washington, folgte der jähe Absturz in die rumpelige Welt der Innenpolitik. Denn hier verpasste der, seit Trump mit konservativer Mehrheit ausgestattete Supreme Court, dem Präsidenten innerhalb weniger Tage gleich drei empfindliche Niederlagen. Mit den Entscheidungen gegen schärfere Waffengesetze, gegen ein landesweites Recht auf Abtreibung und nun heute gegen Befugnisse der Regierung beim Umweltschutz, was nun nicht nur Bidens ambitionierte Pläne ausbremst, sondern auch den weltweiten Kampf gegen die Klimakatastrophe. Christian Stichler.
West Virginia in den USA. Auf den ersten Blick grün, aber der Bundesstaat ist tiefschwarz. Zumindest bei der Stromerzeugung. Fast 90% der Elektrizität kommt hier nach wie vor aus Kohlekraftwerken. West Virginia ist deshalb, unterstützt von 16 weiteren republikanischen Staaten, bis vor den Supreme Court gezogen, um eine Grundsatzfrage zu klären. Darf die US-Umweltbehörde EPA so strenge Grenzwerte festlegen, dass Kohlekraftwerke im Zweifel schließen müssen? Nein, sagt das Gericht, nicht eine Behörde, sondern der Gesetzgeber müsse entscheiden. Für die Klimaschützer, die heute in Washington auf der Straße sind, eine herbe Enttäuschung. Gerade wir in den USA haben eine so große Verantwortung für die Treibhausgase in der Atmosphäre, die Hitzewellen, Überschwemmungen, Feuer. Überall in der Welt sterben Menschen daran, auch bei uns. Wir müssen zusammenrücken und uns wehren. Auch US-Präsident Biden reagiert, nennt das Urteil in einer Stellungnahme eine verheerende Entscheidung, die das Land um Jahre zurückwerfe. Um das Urteil zu verstehen, muss man weiter zurückgehen ins Jahr 2015. Damals hatte US-Präsident Obama nur wenige Monate vor dem Pariser Klimaabkommen angekündigt, den CO2-Ausstoß der US-Kraftwerke bis zum Jahr 2030 um gut ein Drittel reduzieren zu wollen. Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel zu spüren bekommt und die letzte, die etwas dagegen tun kann. Für seine Klimaziele fehlte Obama jedoch eine Mehrheit im Kongress. Deshalb griff er auf den Green Air Act zurück, ein Gesetz aus dem Jahr 1970, das der Umweltbehörde große Vollmachten gab, für saubere Luft zu sorgen. Donald Trump setzte der Klimapolitik Obamas ein Ende und stutzte die Befugnisse der Behörde wieder zurück. Trotzdem liefen die Klagen weiter. Nach dem Urteil heute sind der US-Umweltbehörde nun auch rechtlich die Hände gebunden. Eigentlich kommentiere man die Rechtsprechung einzelner Mitgliedsländer nicht, so ein Sprecher der Vereinten Nationen. Trotzdem wurde er deutlich. Das sei ein herber Rückschlag in unserem Kampf gegen den Klimawandel, gerade da wir uns schon so weit entfernt haben auf dem Weg des Pariser Klimaabkommens. Nach dem Urteil muss Präsident Biden seine ehrgeizigen Klimaschutzpläne nun hier durchsetzen, im US-Kongress. Doch eine Einigung der Politik ist nicht in Sicht. Und das, obwohl die USA derzeit einen Sommer mit extremen Hitzewellen und Hochwasserkatastrophen wie hier im Yellowstone Park erleben.
Das hier hat nichts mit dem Klima im eigentlichen Sinne zu tun, sondern vielmehr mit dem Klima, in dem wir alle zusammen leben. Menschen, die anders leben wollen, als sie zur Welt kamen, Transmenschen, leiden häufig unter schiefen Blicken und zudem noch darunter, dass der Staat sie nicht ohne weiteres so akzeptiert, wie sie sind. Das soll sich jetzt endlich ändern. Nadine Bader.
Selbstbestimmung? Yeah! Selbstbestimmung?
Yeah! Selbstbestimmung. Für Transmenschen ist das keine Selbstverständlichkeit. Bisher müssen sie sich einem aufwendigen Verfahren mit Begutachtung unterziehen, wenn sie ihren Geschlechtseintrag oder Vornamen ändern wollen. Doch ohne die Änderung sind sie im Alltag häufig Diskriminierung ausgesetzt, sagt Kalle Hümpfner.
Mir wurde einmal unterstellt, ich würde die EC-Karte meiner Freundin benutzen. Und ich habe auch bei jeder Auslandsreise gemerkt, dass mich die Polizei extra aufmerksam mustert.
Als der Leidensdruck zu groß wurde, hat sich Kalle Hümpfner doch dazu durchgerungen, sich begutachten zu lassen, um den Vornamen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Eine entwürdigende Prozedur.
Sie müssen zum Beispiel beantworten, welche Unterwäsche Sie tragen oder mit wem Sie Sexualität teilen.
Dieses Verfahren zu beenden, ein längst überfälliger Schritt, sagen die Bundesfamilienministerin und der Bundesjustizminister.
Viele Jahrzehnte haben wir diese Menschen wie krank behandelt, als ob etwas mit ihnen nicht stimme. Wir wissen, dass es nicht der statistische Normalfall ist, aber wir wissen, dass es trotzdem ein Stück weit normal ist, dass es Menschen gibt, deren sexuelle Identität von ihrem biologischen Geschlecht abweicht.
Die Eckpunkte zum neuen Selbstbestimmungsgesetz sehen vor: Ab 18 soll eine Änderung des Geschlechtseintrags und Vornamens künftig ohne Gutachten beim Standesamt möglich sein. Bis 14 Jahre sollen Sorgeberechtigte die Änderung vornehmen lassen können. Ab 14 sollen Betroffene das selbst veranlassen können, mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Aber
wenn die Sorgeberechtigten nicht zustimmen, dann kann das Familiengericht die Entscheidung der Eltern auf Antrag des Minderjährigen ersetzen. Das Familiengericht orientiert sich dabei, Sie wissen es, am Kindeswohl.
Dass Familiengerichte bei Minderjährigen über 14 Jahren im Streitfall entscheiden könnten, löst bei der Union Unbehagen aus.
Das werden wir sehr kritisch prüfen natürlich, weil es natürlich im Zweifel heißen würde, dass dann die Kinder gegen den elterlichen Willen hier ihr Geschlecht anpassen können.
Auch Kalle Hümpfner sieht die Rolle von Familiengerichten skeptisch, aber aus einem anderen Grund.
Wir haben auf jeden Fall die Sorge, dass die Familiengerichte nicht ausreichend sensibilisiert sind für die Lebenssituation von trans-, inter- und nicht-binären Jugendlichen. Da gibt es auf jeden Fall auch die Befürchtung, dass es eine Art von Begutachtung allein durch die RichterInnen beispielsweise doch geben wird.
Alles in allem, findet Kalle Hümpfner, sei das geplante Gesetz aber ein Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung.
Trotz steigender Infektionszahlen, die für alle kostenlosen Corona-Bürgertests gibt es seit heute nicht mehr. Der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
Die Corona-Schnelltests in Apotheken und Testzentren sind ab jetzt nur noch unter bestimmten Voraussetzungen gratis, etwa für Besucher von Krankenhäusern. In der Regel sind 3 Euro fällig. In diesem Fall muss es einen konkreten Grund für den Test geben, zum Beispiel einen Konzertbesuch. Ohne Anlass und Bescheinigung müssen die Kosten komplett übernommen werden. Ärztevertreter kritisieren, es sei kaum möglich zu überprüfen, wer tatsächlich berechtigt sei, einen vergünstigten oder kostenlosen Test zu erhalten. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni erstmals seit Monaten wieder gestiegen. Der Grund ist ein statistischer. Erstmals wurden auch fast 270.000 ukrainische Flüchtlinge erfasst, die bei den Jobcentern registriert sind. Insgesamt waren nach Angaben der Nürnberger Bundesanstalt 2.363.000 Menschen erwerbslos gemeldet, 103.000 mehr als im Vormonat, aber immer noch 251.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 5,2%. Die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland bringen einen der großen Versorger in Deutschland in Schwierigkeiten. Der Uniper-Konzern nahm seine Geschäftsziele für dieses Jahr zurück und führt mit der Bundesregierung Gespräche über staatliche Hilfen. Uniper betreibt wichtige Gasspeicher, außerdem beliefert der Versorger zahlreiche Industriebetriebe und Stadtwerke. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Der Ukraine-Krieg und die in der Folge deutlich reduzierten Gaslieferungen durch Russland bringen das Geschäft in eine schwierige Lage. An den wichtigsten Übergangspunkten Waidhaus und Greifswald kommt seit ein paar Wochen deutlich weniger Gas an. Denn Russland liefert seit Mitte Juni nur noch 40% der vertraglich zugesagten Menge und Uniper muss daher zu deutlich höheren Preisen Ersatz beschaffen. Uniper ist nicht irgendein Unternehmen, sondern der größte deutsche Gasversorger. Größter ausländischer Kunde von Gazprom und nun also mächtig unter Druck. Die Uniper-Aktie fiel zeitweise um 23%. Sowohl das Unternehmen als auch das Bundeswirtschaftsministerium bestätigten Gespräche über eine staatliche Hilfe für Uniper. Und auch eine Staatsbeteiligung ist nicht ausgeschlossen.
Zum Abschluss der Schwimmwettbewerbe bei der WM in Budapest hat Lea Boy eine weitere Medaille für das deutsche Team gewonnen.
Lea Boy ist als eine der Mitfavoritinnen gestartet über die 25 Kilometer, die längste Distanz im Freiwasserschwimmen. 15 Teilnehmerinnen, Wassertemperatur, warme 27 Grad. Die andere Deutsche im Feld, Elea Linke aus Schleswig-Holstein, macht zu Beginn das Tempo im Lupersee. 25 Kilometer, eine Tortur für Körper und Geist. Immer wieder werden die Schwimmerinnen mit Elektrolyten versorgt. Nach 2,5 Stunden immer noch Elea Linker vorn, Lea Boy, die Europameisterin über 25 Kilometer auf Rang 3. Sie hatte ja schon WM-Gold mit der Staffel geholt. Gegen Ende dann wird es immer mehr zum Krimi, nach mehr als 5 Stunden. Linker muss abreißen lassen, Lea Boy im Finish um Bronze oder Silber. Die Brasilianerin Ana Marcela Cunha gewinnt und Lea Boy schafft knapp die Silbermedaille. Bronze Sharon van Roovendaal, Niederlande, Lea Linker 6. Diese silberne von Lea Boy ist die 5. Medaille des deutschen Freiwasserteams in Budapest.
Man kann ihn förmlich riechen, den ganz besonderen Charme einer Umkleidekabine nach dem Spiel der die ganze Mannschaft zusammenschweißt. Doch mit Fußballerromantik der alten Schule hat das, was der Deutsche Fußballbund sich nun errichten ließ, überhaupt nichts mehr zu tun. Größer, schöner, sauberer. Mit dem neuen Campus soll auch ein neuer Geist einziehen und die staubige Vergangenheit soll genauso zurückgelassen werden wie die zuletzt zum Himmel stinkenden Führungskrisen. Joscha Bartlitz über den neuen Sporttempel des DFB, der heute feierlich eröffnet wurde.
Leo Ninkovic und sein B-Jugendteam vom FFC Olympia 07 aus Frankfurt gehören hier zu den allerersten. In der Kabine, in der sich bald die deutsche Fußballnationalmannschaft umziehen wird, große Augen und große Aufregung.
Schon besonders, ja, wenn man hier so reinkommt, man fühlt sich schon wie so ein kleiner Fußballstar. Ist schon ganz cool eigentlich.
Gleich dürfen die Kreisliga-Nachwuchskicker vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick zur Eröffnung der neuen DFB-Akademie vorspielen. Der Nachwuchs, eine der großen Baustellen beim Deutschen Fußballbund. Der neue, knapp 50.000 Quadratmeter große Campus in Frankfurt soll der Schlüssel zum Neuanfang werden.
Wir wollen weiter erfolgreich sein bei den großen Turnieren mit der A-Nationalmannschaft, aber gerade auch mit den Jugendmannschaften. Und was hier an Innovation passiert, hier wird Fußball neu gedacht, das muss man sagen. Es ist ein innovatives Gelände und es soll offen sein und transparent für alle.
150 Millionen Euro hat der DFB dafür ausgegeben. 4 Rasenplätze, eine Kunstrasenhalle, Reha und Fitnessräume. Modernes Technologielabor und ein Athletenhaus mit 33 Zimmern für die Jugendteams. Erstmals in seiner Geschichte hat der DFB einen solchen zentralen Standort, den andere Länder schon längst haben.
Da war so ein bisschen die Idee, das müssten wir doch auch mal bei uns in Deutschland hinbekommen, dass wir so ein Zuhause haben. Und wenn das dann am Ende sowas dann hier steht, ist es einfach gigantisch.
Der DFB sucht den Ausweg aus zahlreichen Krisen. Gleich mehrere Steuerrazzien in den vergangenen Monaten. Ein anhaltendes Führungsproblem um und nach dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller. Dazu sportlich das frühe Aus bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr.
Wir haben eine neue politische Führung, wir haben einen neuen Bundestrainer. Man spürt auch so Aufbruchstimmung und das ist natürlich mit so einem Gebäude, mit einem neuen Zuhause noch besser zu transportieren, hat eine tolle Symbolik.
Symbolik allein reicht wohl nicht. Immerhin, beim Nachwuchs tut sich was mit talentierten jungen Nationalspielern wie Wirtz oder Musiala.
Das ist unsere Aufgabe als Trainer, die herauszuidentifizieren und deswegen brauchen wir auch hier diese Akademie.
Die Frauennationalmannschaft hat hier schon trainiert. Die Männer kommen erstmals im September. Und auch der 16-jährige Leo und seine Kumpels, die heute hier spielen, hoffen natürlich auf den nächsten deutschen WM-Titel.
Wenn jetzt gleich nochmal in den nächsten Jahren hier noch ein paar gute junge Spieler ausgebildet werden, sind wir, denke ich, auf einem sehr guten Weg.
Die Akademieeröffnung für Leo und Co. in jedem Fall schon mal ein voller Erfolg.
Bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Claudia, wie wird's?
Karin, im Moment sind noch zum Teil heftige Unwetter unterwegs, aber das wird sich beruhigen. In der Nacht zieht zum Teil starker Regen bei uns durch und morgen dann nur im Nordosten noch Unwettergefahr mit zum Teil wirklich sehr starkem Regen und Sturmböen. Hier sieht man auf dem Radar, überall wo es rot ist, da hat es heute wirklich heftige Schauergewitter gegeben, zum Teil mit Sturmböen, schweren Sturmböen, auch am Alpenrand. Hier beispielsweise über Oberstdorf ist so eine wirklich riesige Gewitterzelle gezogen, nach Baden-Württemberg rein, jetzt im Augenblick noch vom Bodensee rauf bis zur Alp. Also es kann in den nächsten Stunden noch zu Starkregen und auch Sturmböen, vereinzelt schweren Sturmböen kommen. Nordhorn heute 96 Kilometer pro Stunde. In Steinfurt war es sogar eine orkanartige Böe. Es kam zu zahlreichen Schäden. Es gab auch Überflutungen, umgestürzte Bäume. Die Bahn ist zum Teil ausgefallen, gerade Nordrhein-Westfalen betroffen. Heidenheim an der Brenz 45 Liter, Oberstdorf 66 Liter. Davon gut die Hälfte in gerade einmal 10 Minuten. Da kann man sich vorstellen, dass dort erstmal ein paar Überflutungen auch möglich sind. Und in Oberstdorf oder bei Oberstdorf gab es dann sogar Murenabgänge. Also es ist im Moment einiges los noch beim Wetter. In der Nacht noch, vor allen Dingen im Nordosten Nordrhein-Westfalens und dann Niedersachsen bis ins westliche Schleswig-Holstein. Dann auch noch in Baden-Württemberg rüber bis nach Bayern. Morgen Nachmittag nochmal Schauer und Gewitter im Nordosten. In der Nacht ziehen diese Schauer und Gewitter weiter. Von Westen her breitet sich zum Teil kräftiger Regen aus nach Nordosten lange trocken. Da dann morgen noch mal heiß, dementsprechend dort auch das Potenzial für erneut Unwetter mit Starkregen und zum Teil eben auch mit Sturmböen oder schweren Sturmböen. Die Temperaturen liegen morgen früh in der Berliner Innenstadt bei Werten um 20 Grad, in der Eifel 9 Grad, sonst meist so 13 bis 18 Grad. Morgen Nachmittag Richtung äußerster Osten noch mal 28, 29 Grad. Von Westen deutlich kühlere Luft mit 21 bis 23 Grad. Danach scheint am Wochenende schon wieder verbreitet die Sonne und die Temperaturen gehen auf 28 bis 30 Grad hoch. Also morgen mal kurz durchatmen.
Vielen Dank, Claudia. Und das waren die Tagesthemen an diesem Donnerstag. Hier geht es jetzt weiter mit Satire und Dieter Nuhr. Dann um 0.20 Uhr Michael Pawelitz im Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.